Schön, dass ihr auch heute Morgen da seid. Und zum Abschluss von Hoffnungsvoll 2024. Vielleicht habt ihr heute Morgen noch leicht gezweifelt, ob ihr da in den Gottesdienst kommen wollt. Vielleicht war es auch völlig klar. Das Thema heute sind Zweifel. Gott begegnet Zweiflern. Ich möchte mit einer Geschichte starten, die ich diese Woche gelesen habe. Ich war irgendwo in einem Gottesdienst. Der Pfarrer macht die Schriftlesung. Und er liest ziemlich am Anfang und er liest: Und Eva war 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Und sie war von innen und außen ganz mit Pech beschmiert. Nun, der Pfarrer hat einfach zu weit geblättert und jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen. Und er sagt seiner Gemeinde: Ja, wisst ihr, dass Eva 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch ist, das können wir uns ja durchaus vorstellen. Immerhin war sie die Mutter aller Menschen. Aber dass sie von innen und außen mit Pech beschmiert war, nun, das müssen wir einfach glauben. Nun, Zweifel, manchmal sind sie nicht nur erlaubt, manchmal sind sie nötig, zwingend. In der heutigen Predigt möchte ich euch aufzeigen, dass Zweifel auch im Glaubensleben, auch bei Christen durchaus ihren Platz haben. Aber es gibt, und ich mache hier ein Bekenntnis, es gibt gute Zweifel und ein bisschen weniger gute Zweifel. Und vielleicht ist es bei dir so, aber ist egal, bei mir ist es so. Es gibt gute Zweifel und schlechte Zweifel. So, das möchte ich heute in der Predigt zeigen. Und dazu möchte ich mit euch einen Text lesen. Es gibt ja unglaublich viele Zweiflergeschichten da in der Ostergeschichte. Lest mal, ab dem Moment, in dem Jesus auferstanden ist, so unter dem Gedanken vom Zweifel. Und ihr werdet das Wort Zweifel immer wieder lesen und ihr werdet auch immer wieder Zweifler entdecken. Einer davon, von dem lesen wir in Johannes 20. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen, der eigenen Bibel. Sonst könnt ihr mir gut zuhören. Johannes 20, ab Vers 24. Da steht von Thomas. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir lesen hier von Thomas. Thomas, das ist aramäisch und heißt übersetzt Zwilling. Didymus ist griechisch und heißt übersetzt Zwilling. Vielleicht war er Zwilling. Jedenfalls so seine Bedeutung. Und dieser Thomas, der erscheint im Johannesevangelium ein paar Mal, zum Beispiel Johannes 11, 16. Da sagt er: Ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Er scheint ein bisschen schwermütig so. Negativ, fatalistisch könnte man vielleicht sagen. Auch an einer anderen Stelle: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Auch hier erscheint er negativ oder nicht im besten Licht. Und auch in unserer Geschichte erscheint er nicht wirklich positiv. Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Er war nicht dabei, als Jesus sich seinen Jüngern nach der Auferstehung zeigte. Jesus hatte ja 12 Jünger, das ist das Wort so übersetzt für Schüler. Jesus hatte Lernende, die mit ihm unterwegs waren, 12. Und er hat ihnen immer wieder gesagt, wisst ihr, der Menschensohn, er muss getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Und Jesus hat das mindestens 3-mal gesagt. Und er hat so gesagt, dass man es auch wirklich verstanden hat. Nämlich so sehr verstanden hat, dass diejenigen, die dann Jesus gekreuzigt haben, die haben dann sich erinnert. Aber hat nicht dieser gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen würde? Seine Jünger werden bestimmt kommen und den Leichnam stehlen. Wir müssen unbedingt das Grab versiegeln. Wir müssen Wachen vors Grab hinstellen. Die haben es geglaubt. Und die Jünger nicht. Die haben nicht mehr daran geglaubt. Die waren alle ungläubig da. Und da plötzlich erscheint ihnen Jesus. Und er zeigt sich ihnen, aber einer war nicht dabei. Das war Thomas. Warum war Thomas nicht dabei? Wir wissen es letztlich nicht, warum Thomas nicht dabei war, wo er da genau war. Aber gewisse Ausleger nehmen an, dass Thomas nicht mehr in der Runde der Jünger war in diesem Moment, weil er mit dem Schmerz alleine sein wollte. Weil er so sehr trauerte über den Verlust von Jesus, dass er sich aus der Gemeinschaft der Jünger entfernt hat. War so enttäuscht. Vielleicht sind heute Morgen auch Menschen unter uns, die sind enttäuscht. So enttäuscht, dass man sagt, irgendwie mit diesem Gott, diesem christlichen Glauben, mit der Kirche, mit der Gemeinde will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast dich wie innerlich entfernt vielleicht. Vielleicht sagst du, ich bin so enttäuscht von Gott. Warum ist mein Mann so früh gestorben? Warum musste meine Tochter so früh gehen? Warum ist mein Kind mir genommen worden? Warum starb mein Freund an einem Bissen Wurst? Warum? Vielleicht bist du auch hier. Du bist unglaublich enttäuscht. Nicht nur von Gott, sondern vor allem von seinem Bodenpersonal. Von den Christen. Vielleicht hast du so eine ganz, ganz heftig schlimme Erfahrung gemacht. Mit irgendeinem Christ. Vielleicht war es sogar der Pastor. Vielleicht war es die Gemeindeleitung vielleicht. Die ganze Gemeinde, die dich so enttäuscht hat. Vielleicht sitzt du gar nicht da heute Morgen, sondern du hörst mir zu über den Livestream. Du hörst diese Predigt irgendwann viel, viel später noch auf YouTube nach, als du dir gesagt hast, ich werde nie mehr einen Fuß in eine christliche Kirche setzen. So enttäuscht bist du von den Christen. Und ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, ich habe sehr, sehr viel mit Christen zu tun in meinem Leben. Und mir überlegt, eigentlich werde ich gar nicht so oft enttäuscht von Christen, wenn ich ehrlich bin. Wisst ihr warum? Ich habe gar keine hohen Erwartungen. Ja, ich kenne die Christen, ich kenne uns. Wisst ihr, manche haben so eine hohe Messlatte bei den Christen, höher als an sich selbst. Und ich weiß, wir, und ich kenne mich, ich kenne uns, wir sind bestenfalls begnadete Sünder. Von Gottes Perspektive heilige, aber aus der Perspektive der Menschen noch unfertig, noch unterwegs. Und ich kann euch sagen, ich erlebe bei den Christen ungefähr das Gleiche wie auch sonst mit Menschen. Da gibt es Enttäuschungen, aber Enttäuschung ist ja vom Wort her, hat schon fast das in sich, so das Ende der Täuschung. Ich sage, wer enttäuscht worden ist, hat sich täuschen lassen. Hat gedacht, wow, aber der ist doch Christ, aber da sollte man doch nicht. Und dann war es ganz anders. Ende der Täuschung. Nun, ich möchte mit dem, was ich sage, in keinster Weise rechtfertigen, was man dir angetan hat. Vielleicht im Namen von Jesus, im Namen der christlichen Religion. Ich möchte in keinster Weise rechtfertigen, was da an Übel schon getan wurde. Ich möchte nur auf 2 Dinge hinweisen. Manchmal sind unsere Erwartungen einfach zu hoch. Und sehr oft vertauschen wir Gott mit seinem Bodenpersonal. Und wir schließen aufgrund der Christen auf Christus. Und das, meine ich, ist ein großer Fehler. Aber halten wir fest, es gibt Menschen, die Die haben eine so negative Erfahrung mit Gott oder den Christen gemacht, dass sie sich aus der Gemeinschaft der Gläubigen, aus der Kirche entfernt haben und sagen, mit diesen Heuchlern will ich nichts mehr zu tun haben. Oder vielleicht sagst du auch, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Kürzlich schrieb mir jemand aus unserer Gemeinde ein Mail und er schrieb mir darin, ich verstehe Gott momentan überhaupt nicht. Vielleicht geht es dir im Moment auch gerade so. Nun, wie auch immer, bei Thomas müssen wir doch auch festhalten, so richtig schlimm war es nicht, denn er war eine Woche später wieder da. Ist wieder in der Runde der Jünger und jetzt sagen die ihm, hey, wir haben Jesus gesehen. Thomas glaubt ihnen nicht und er sagt, nein. Erst wenn ich meine Hände in seine Wunden, in seine Nägelmale hineinlegen kann, erst wenn ich meine Hand in seine Seite hineinlegen kann, da hat ja der eine hineingestochen, dann erst werde ich es glauben. Thomas zweifelte. Und meine Frage heute Morgen ist, dürfen Christen zweifeln? Von Gott her gesehen, dürfen wir zweifeln? Da müssen wir glauben. Es gibt manchmal so die Vorstellung, wenn du dich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, dann musst du den Verstand bei der Garderobe abgeben. Vielleicht habt ihr das heute Morgen gemacht. Dann bitte steht auf, holt den Verstand zurück, setzt euch wieder. Denn jetzt geht es richtig los für den Verstand. Manchmal hat man so wie das Gefühl, wenn man glauben will, muss man unglaublich naiv sein, dumm, kindlich. Nun, darf man als Christ zweifeln oder muss man alles ganz naiv, kindlich glauben? Wenn ich so in die christlichen Kirchen in Europa schaue, dann gibt es zwei grobe Extrempositionen und ganz viele dazwischen. Aber so auf der einen Seite gibt es diejenigen, die heute sagen, man muss alles anzweifeln. Und man geht mit richtig viel Kritik an die Bibel heran und man behandelt die Bibel etsi deus non daretur. Kennt ihr vielleicht, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist heute wissenschaftlicher Konsens. Wissenschaft betreibt man heute, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist der methodische Atheismus. Und so behandeln viele auch die Bibel und sagen, alles, was man nicht irgendwie mit dem Verstand begreifen kann, kann so nicht passiert sein. Alles wird in Frage gestellt. Andererseits gibt es die Gemeinden, die sagen, hey, wenn du zweifelst, sündigst du. Und wehe, du zweifelst, passt du irgendwie nicht zu uns. Und dazwischen gibt es ganz viele Nuancen, natürlich so, aber das sind die zwei groben Positionen. Nun meine Frage, welche Sicht hat die Bibel zum Zweifel? Welche Sicht hat die Bibel zum Zweifeln? Darf man zweifeln? Muss man zweifeln? Vielleicht sitzt du da und denkst, wahrscheinlich bin ich hier der Einzige in dieser Gemeinde, der Zweifel hat. Vielleicht hattest du auch schon diesen Gedanken und es kann sein, dass du schon Woche für Woche bei uns den Gottesdienst besuchst, vielleicht schon Jahre. Und denkst, wenn ich ganz ehrlich wäre, ich wäre hier wahrscheinlich nicht mehr willkommen. Wenn ich mal sagen würde, was wirklich tief in mir drin an Gedanken da sind. Vielleicht ist das so dein Gefühl. Denkst, ich bin der Einzige, der zweifelt. Alle hier können das so glauben. Heute möchte ich dir sagen, du darfst bei uns zweifeln. Und jetzt denkst du, ja schön und gut, wenn man zweifeln darf. Aber weißt du was? Meine Zweifel sind zum Verzweifeln. Ich wünschte mir, es wäre alles so klar und einfach. Und ich könnte auch so glauben, wie der oder die, die da vorne stehen und alles so klar und eindeutig ist und so viel mit Gott erleben. Aber ich zweifle. Nun, welche Sicht hat die Bibel zum Zweifeln? Ich meine, dass die Bibel sehr, sehr differenziert ist, wenn es ums Zweifeln geht. Es kommt nämlich darauf an, welcher Art Zweifel wir haben. Oder in der Bibel gibt es Momente, es gibt Geschichten, die uns beschrieben sind, da erscheint der Zweifler in einem äußerst negativen Licht. Ich denke zum Beispiel an Mose. Ah, ich kann nicht gut reden, ich bin nichts, ich will nichts. So, Gott sagt, nein, 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 du gehst. Und er tadelt Mose. Oder die 12 Kundschafter. 10 davon haben gezweifelt, dass Gott ihnen das verheißene Land geben könnte. Die Folge war weitere 38 Jahre Wüstenwanderung. Oder Zacharias, vielleicht kennt ihr den auch, Weihnachtsgeschichte. Ist im Tempel, der Engel kommt und sagt, deine Frau wird schwanger werden. Und er sagt, geht nicht, ist zu alt. Hat ihm dann gerade die Sprache verschlagen. Strafe, stumm. Etwa gleichzeitig gab es eine junge Frau, Maria. Da kam der Engel auch zu ihr und hat ihr gesagt, du wirst schwanger werden. Und Maria sagt, das geht gar nicht, ich habe keinen Mann. Aber Maria erscheint nicht negativ in dieser Geschichte. Auch Thomas, der hier zweifelt, erscheint nicht negativ in der Geschichte. Warum? Es gibt unterschiedliche Zweifel. Es gibt, ich nenne ihn den suchenden Zweifel. Manche nennen ihn auch den Zweifel der Unvoreingenommenheit. Zweifel, der sucht, der die Wahrheit sucht. Zweifel, der die Fakten prüft. Zweifel, der bereit ist, die Meinung und das ganze Leben zu verändern, wenn man merkt, es hat sich halt anders verhalten, als ich bisher gedacht habe. Suchender Zweifel. Maria, auch Thomas waren suchende Zweifler. Sie waren bereit, auf das zu hören, was ihnen gesagt wird, und das zu glauben. Dann gibt es aber auch den ablehnenden Zweifel. Zweifel der Voreingenommenheit. Zweifel, der nur Mittel zum Zweck ist. Zweifel, der gar nicht wirklich die Fakten kennen will, weil man von vornherein schon weiß, dass man gar nicht glauben will. Vielleicht kennt ihr das auch so, ihr habt so ein Glaubensgespräch und dann erzählt ihr so, warum ihr glaubt, und dann kommen ja oft die genau gleichen Einwände. Also ich kenne die heute auswendig. Es wird gesagt, aber wie ist das mit der Evolution und Urknall und Wissenschaft? Aber wie ist das mit dem Leid in der Welt? Theodizee-Frage. Aber wie ist das mit den Kreuzzügen? Was wurde nicht alles im Namen des Christentums an? Und so weiter. Und dann kommen immer so diese Argumente. Und dann bist du in diesem Gespräch und du versuchst leidenschaftlich und geduldig auf alle diese Einwände liebevoll eine Antwort zu geben und das alles zu entkräften und zu sagen, aber schau mal von dieser Seite, und du merkst dann irgendwann, die Person ist gar nicht interessiert an deinen Antworten. Die Person will gar nicht glauben. Ist nicht interessiert. Es geht gar nicht um die Zweifel. Es geht gar nicht um die Fragen, sondern man will nicht glauben. Thomas aber hat eindeutig einen suchenden Zweifel. Er lehnt Jesus nicht von vornherein ab. Er ist offen für die Wahrheit. Und für ihn ist klar, wenn es anders ist, als ich jetzt denke, bin ich bereit, die neue Wahrheit für mich anzunehmen und zu glauben. Thomas ist bereit, neu zu denken, neu zu glauben, sogar Jesus als Herrn zu akzeptieren, wenn er sich ihm zeigt. Und so möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Äußere deine Zweifel. Sag sie Gott. Und ich weiß nicht, was du für Zweifel hast. Vielleicht bist du ein Kopfmensch, intellektuell, rational unterwegs. Dann vermute ich, sind deine Zweifel eher intellektueller Art so. Und du denkst so, oh Gott, kann es Gott geben? Ich habe meine großen Zweifel, ob es Gott geben kann. Und du denkst vielleicht, ja, wie ist denn das jetzt da mit der Schöpfung? Ich meine, da steht am Anfang der Bibel so etwas und ich kann das einfach nicht glauben. Oder du denkst vielleicht an die Wunder. Denkst, wie kann es sein, dass ein ganzes Volk einfach durchs Meer hindurchläuft und dann kommt ein anderes Volk und stirbt an der gleichen Stelle? Wie geht das? Oder du denkst an Jona, 3 Tage im Fisch, meine, wie geht das naturwissenschaftlich betrachtet so? Oder du fragst dich, wie kann jemand über Wasser gehen? Oder du fragst dich, weiß auch nicht, da all diesen Wundern. Oder vielleicht hast du auch die Frage, wie kann ein guter Gott, der allmächtig ist, all dieses Leid zulassen in dieser Welt? Frage der Theodizee. Oder vielleicht ist deine Frage auch die Hölle. Und du fragst dich, wie kann ein guter Gott, der mich liebt, so etwas erschaffen wie die Hölle, dass Menschen, die zeitlich Fehler machen, ewig bestraft werden? Du sagst, ich kann einfach nicht daran glauben, dass es so einen Gott gibt. Vielleicht fragst du dich, gibt es Gott? Du kannst es nicht glauben, als die intellektuelle Zweifel. Kann aber auch sein, dass du ein Herzmensch bist, so sage ich mal, emotionaler unterwegs. Und du denkst dir, ja, diese Zweifel da im Kopf interessiert mich gar nicht so sehr. Und dann hast du vielleicht Zweifel, die gehen ganz, ganz tief. Und du denkst, Gott, ich bete schon jahrelang und du hast mein Gebet bis jetzt nicht erhört. Du zweifelst, ob Gott dein Gebet je erhören wird. Vielleicht zweifelst du auch, ob Gott es gut mit dir meint. Oder du zweifelst, ob Gott dir je in deinem Leben geben wird, was du dir so sehr wünschst. Du hast eine tiefe Sehnsucht in dir und denkst, wenn ich nur das hätte, dann wird Gott mir das geben. Ich zweifle daran. Vielleicht ist es auch das Leid, das dich zweifeln lässt, aber nicht philosophisch, sondern existenziell, tief im Herz. Warum habe ich so viel Leid erlebt? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, deine Zweifel vor Gott auszubreiten. Ich möchte dich ermutigen, die Zweifel zu äußern, wenn du sie hast. Aber ich möchte dich ermutigen, das in einem suchenden Sinn zu tun. Nicht in einem ablehnenden Sinn, sondern in einem suchenden. Viele Menschen benutzen heute den Zweifel als Vorwand, um nicht glauben zu müssen. Sind gar nicht wirklich offen für eine neue Sichtweise. Sie zweifeln an allem, nur nicht an ihrem Zweifel. Und ich möchte dich heute ermutigen. Zweifle auch mal an deinem Zweifel. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sind nicht offen. Weil wenn es Gott gäbe, rein hypothetisch, wenn Jesus wirklich leiblich auferstanden wäre, wenn, dann müsste ich ja mein Leben verändern. Dann müsste ich ja an diesen Gott glauben. Und das will ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das will ich nicht. Mir begegnen heute sehr viele kritische Menschen. Wie gesagt, die an allem zweifeln, nur nicht an ihren Zweifel. Ein ehrlicher Zweifler muss auch seine Zweifel anzweifeln. Wisst ihr, auch Zweifel werden geglaubt. Zweifel sind kritische Gedanken, denen wir Glauben schenken. Und es gibt Menschen, die glauben fast mit religiösem Eifer an ihre Zweifel. Also wenn ich heute etwas mitgeben darf, ich sage es nochmal, zweifle mal wieder an deinen Zweifel. So, und jetzt möchte ich ehrlich mit euch sein. Dieser Thomas, der hier beschrieben wird, das ist mein Lieblingsjünger. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsjünger, vielleicht der aufbrausende Petrus. Vielleicht der Philippus, der da Geld hatte. Ah ja, wie auch immer. Mein Lieblingsjünger ist Thomas. Denn ich kenne in meinem Leben auch Zweifel. Und mich hat mal jemand gefragt, kürzlich, Matthias, du sagst manchmal in den Predigten, dass du auch zweifelst. Was hast du denn für Zweifel? Und ich habe gesagt, vermutlich so jeden Zweifel, den man intellektueller Art haben kann, den hatte ich auch schon. Eher intellektueller Art. Emotionale Zweifel habe ich eher weniger. Das kümmert mich nicht so sehr. Aber intellektuelle Zweifel, wisst ihr, ich stelle die Wunder durchaus auch in Frage manchmal. Meine, da lief Jesus auf dem Wasser, Petrus ging ihm nach. Wie soll das gehen? Oder einmal hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Nicht nur ein paar Liter, hunderte von Litern. Ich frage mich, wie soll das gewesen sein so? Oder dann war da Lazarus, er war im Grab, 3 Tage tot, eingehüllt so. Wie soll das gehen, dass der plötzlich wieder lebt? Ja, und ich frage mich auch, wie Jona 3 Tage so im Fisch überlebt hat. Wie geht das? Tim Keller, er hat mir dabei sehr geholfen. Er schrieb im Superbuch, Warum Gott, kann man bei uns kaufen. Kleine Werbung, es lohnt sich. Aber er schrieb in diesem wunderbaren Buch, Warum Gott, wir sollten uns nicht einbilden, dass nur wir modernen, wissenschaftlich aufgeklärten Menschen Probleme mit Wundern haben. Während die primitiveren Menschen der Antike alles glaubten, was man ihnen auftischte. Die Apostel reagierten gerade so wie die meisten Menschen heute. Die einen trauten ihren Augen, die anderen nicht. Wir haben manchmal so das falsche Verständnis, dass wir heute die intelligenteste Generation sind überhaupt, oder? Noch nie waren Menschen so intelligent wie wir heute. Das ist so unser geschichtsvergessenes Verständnis. Ich sage, die Menschen damals, die waren nicht dumm. Die waren nicht primitiv. Die haben durchaus auch gewusst, wie es sich verhält in der Welt. Die haben auch gezweifelt. Oder ein anderer Zweifel, den ich hatte, ganz offen gesagt, ist mit der Auferstehung. Ich meine, dass Jesus gestorben ist am Kreuz, da habe ich keine Zweifel, da gibt es so viele Belege. Aber dann ist Jesus ja am 3. Tag auferstanden. Und dann hat er sich seinen Freunden gezeigt. Zuerst den Frauen und dann auch den Männern. Und keiner von denen hat Jesus im ersten Moment erkannt. Ich meine, wenn man 3 Jahre lang mit jemandem unterwegs ist und dann sieht man ihn 2 Tage nicht mehr und plötzlich erkennt man ihn nicht mehr. Ich habe mir so überlegt, könnte es nicht auch sein, dass in diesem Moment einfach ein anderer Mann herumlief und sagt, hey, hallo, ich bin übrigens Jesus, auferstanden, glaubt an mich. Oder man hat ihn ja nicht erkannt. Die hatten vielleicht alle nur Halluzinationen, Einbildung, haben es sich einfach so sehr gewünscht. Und jetzt bin ich so dankbar für Thomas. Denn Thomas ist für mich der Sache auf den Grund gegangen. Thomas hat für mich gezweifelt. Er hat für mich den Beweis erbracht, dass es wirklich Jesus war. Denn damals, so an diesem Ostermorgen, gab es wahrscheinlich im ganzen Universum nur einen einzigen Mann, der herumlief mit Nägelmalen und mit so einer Wunde in der Seite. Und dieser eine, das war Jesus. Und Thomas hat für mich den Beweis erwirkt, dass es wirklich Jesus war und nicht ein anderer. Thomas also, wir sehen, er hat ein Zeichen gefordert. Und ich möchte noch eine Frage mit uns anschauen. Darf man Zeichen von Gott fordern? So im Sinn von Gott, wenn es dich gibt, dann. Darf man Zeichen von Gott fordern? Und ich meine, auch hier gilt, es kommt aufs Motiv an. Wenn du hier sitzt und du sagst, ich kann einfach nicht glauben, aber ich bin bereit, mich auf Gott einzulassen, wenn es ihn gibt, also wenn du suchend bist, offen, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, wag mal ein ganz ehrliches, ernstes Kontaktgebet. Vielleicht jetzt gerade, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht gehst du raus, vielleicht gehst du in dich, wie auch immer. Wag mal so ein Kontaktgebet, dass du sagst, Gott, wenn es dich gibt, und um ganz ehrlich zu sein, ich habe größte Mühe, das zu glauben, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Amen. Ich möchte dich ermutigen, mal so ein Kontaktgebet zu sprechen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass in unserer Gemeinde Mitglieder sind, die dir Jesus beweisen könnten, die dir den Glauben beweisen könnten. Aber ich glaube, dass ganz viele unter uns sind, die sagen, aber Gott hat sich mir bewiesen. Gott hat sich mir offenbart. Er hat sich mir gezeigt. In Jeremia 29 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Aber wenn du hier bist und sagst, ja, ich will eigentlich gar kein Zeichen. sondern von vornherein ablehnend bist, dann denke ich, wird Gott dir kein Zeichen geben. Kleine Klammerbemerkung, manchmal ist Gott doch unglaublich gnädig. Und er zeigt sich umso heftiger. Ich denke hier an Paulus. Meine, der war so unglaublich stolz unterwegs. Das war vielleicht die intelligenteste Person damals. Und der musste vom hohen Ross geschmissen werden. Ich wünsche dir das nicht. Aber manchmal muss es auch so sein, dass man so richtig... Ja. Aber normalerweise, meine Erfahrung ist die, wenn du sagst, also solange Gott mir nicht, du wirst kein Zeichen bekommen. Wenn du nicht wirklich offen bist. Schauen wir uns noch den Rest der Geschichte an. Jesus kommt eine Woche später, geht durch die verschlossene Tür, geht direkt auf Thomas zu. Thomas musste gar nichts sagen. Jesus macht den ersten Schritt, sagt, Thomas, komm jetzt, komm. Wisst ihr, Jesus kennt unsere Gedanken so unglaublich gut. Wir können ihm nichts verbergen. Es bringt gar nichts so zu tun, als hätten wir keine Zweifel. Jesus kennt sie sowieso. Also geht er auf Thomas zu und sagt, Thomas, jetzt reiche deine Hände her und in meine Seite. Und jetzt kommt das unglaublich Spezielle. Es steht gar nicht, dass Thomas das gemacht hat. Das Wort von Jesus, der Blick Jesu, der Blick auf Jesus genügte Thomas. Und er kommt zum Glauben. Ich kann mir vorstellen, wie Thomas ganz demütig auf seine Knie fällt, Jesus anbetet und sagt, mein Herr und mein Gott. Thomas sagt in diesem Moment, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte tun, was du von mir willst, du bist mein Chef. Ich möchte dir folgen mein Leben lang. Und Jesus, du bist mein Gott, mein Schöpfer, der mich geschaffen hat und auch mein Richter, der mich einmal richten wird. Mein Gott. Und genau das wünsche ich dir, was Thomas hier erlebt hat. Ich wünsche dir eine echte Gottesbegegnung. Wisst ihr, am Ostermorgen, wie viele Menschen waren am Ostersonntag so um etwa 5 Uhr an den Auferstandenen gläubig? Ich glaube, genau null. Es gab an diesem Ostersonntag nur Ungläubige, keinen einzigen Christen. Es gab nur Menschen, die haben nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Die Frauen wollten den Toten einbalsamieren, die Männer. Wieder einmal erschien ihnen das, was die Frauen sagten, als Geschwätz. Dann Thomas und so weiter und so fort. Nur Ungläubige. 50 Tage später an Pfingsten sind 120 Menschen beieinander und sie glauben, dass Jesus auferstanden ist. Sie glauben das so sehr, dass sie wollen, dass das alle erfahren. Und sie glauben das so sehr, dass sie dafür sogar bereit waren, in den Tod zu gehen. Ich meine, für eine Lüge zu leben, das machen manche Menschen. Aber für eine Lüge zu sterben, wie dumm. Nein, die waren nicht alle dumm. Die waren zutiefst davon überzeugt, Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden. Aber wie kam es dazu? Was geschah zwischen Ostersonntag und Pfingsten? Diese Menschen hatten eine Begegnung mit Jesus. Und genau diese Begegnung mit Jesus wünsche ich dir. Weil Argumente werden dich nie überzeugen. Nie. Argumente können uns vielleicht die Steine aus dem Weg räumen. Gewisse Zweifel entfernen. Aber kein Argument hat je, so behaupte ich, jemanden wirklich zu echtem Glauben und zu einer sogenannten Wiedergeburt geführt. Menschen brauchen die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das wünsche ich dir. Die persönliche Begegnung mit Jesus, ob du das dann irgendwie als Stimme im Kopf hörst oder nicht, zweitrangig. Aber ich wünsche dir, dass Gott dir genau so begegnet, wie du es eben brauchst. Ich wünsche dir eine persönliche Begegnung mit Jesus, der dir sagt, weißt du, ich habe dich unglaublich lieb. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich werde dich immer lieben. Ich liebe dich. Ich wünsche dir eine Begegnung mit Jesus, der dir sagt, Weißt du, ich habe dich so sehr lieb, dass ich bereit war, die Herrlichkeit zu verlassen, Mensch zu werden für dich und für dich zu leben und für dich zu sterben. Und ich wünsche dir eine Begegnung mit Jesus, der dir sagt, weißt du was, du bist Sünder. Und du kannst so, wie du lebst, unmöglich vor Gott bestehen. Und Jesus sagt dir das nicht, um dir ein schlechtes Gefühl zu geben, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern weil er will, dass du vor Gott bestehen kannst. Er sagt dir, hey, ich liebe dich so sehr, ich habe doch für dich gelebt. Ich bin für dich gestorben. Glaube an mich und du wirst ewig leben. Jesus sagt hier zu Thomas, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und genau das wünsche ich dir. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass du zuerst eine besondere Erfahrung machen musst. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele, die heute hier sitzen, die sitzen deshalb hier, weil sie eine schwierige Erfahrung gemacht haben. Jemand hatte einen TÜV-Unfall, jemand wurde schwer gemobbt, jemand hatte ein schwerkrankes Kind im Spital, jemand war die ganze Zeit auf Partys, aber fühlte eine so tiefe innere Leere, dass es zu Suizidgedanken und sogar zu Suizidversuch kam und so weiter. Ich glaube, Leid ist in unserer westlichen, von Konsum und Ablenkung gefüllten Welt wie so das Megafon von Gott. Wir lenken uns die ganze Zeit ab und wollen uns keine Gedanken machen über Gott. Und dann kommt Leid. Und plötzlich fragen wir Menschen uns, Gott, wo bist du? Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Und dann sagt Gott, hier bin ich. Ich liebe dich. Schau doch zu mir. Ich wünsche dir keine solche Erfahrung. Aber manchmal sind wir erst dann offen für den Glauben, wenn wir Schweres erleben mussten. So, und jetzt möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich heute Morgen wie auch am Freitag einladen in die Beziehung mit Jesus. Ich möchte dich einladen, lass dich auf ihn ein, glaube an ihn. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was ist denn Glaube? Nun, Glaube ist das gleiche griechische Wort wie Vertrauen. Und ich erlebe manchmal in meinem Alltag, wie meine Kinder großen Glauben haben. Sind so auf dem Kajütenbett. Und plötzlich lassen sie sich fallen und ich war kaum vorbereitet, aber sie glauben, da ist mein Papa, der fängt mich auf. Das ist Glaube. Und ich wünsche dir einen solchen Glauben in die Hände von Gott, so dich in den Glauben hineinfallen lässt und sagst, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe noch so viele Zweifel, aber Gott, auf dein Wort möchte ich vertrauen. Lass mich fallen in dich. Ich möchte dir vertrauen im Leben und im Sterben. Vielleicht sagst du jetzt, aber ich bin noch nicht bereit dazu. Ich bin noch nicht bereit für diesen entscheidenden Schritt. Dann möchte ich dich einladen, dich mit diesem Glauben auseinanderzusetzen. Ich möchte dich einladen, suchend zu zweifeln. Glaubensgrundkurs haben wir 5 Abende Zeit. Ich werde dir ganz vieles erklären und ich kann dir eines garantieren. Nach 5 Abenden wirst du begründet glauben oder begründet nicht glauben. Das kann ich dir garantieren. Ob du glaubst, ist deine Entscheidung, aber ich kann dir garantieren, dass du am Schluss die Entscheidung begründet fällen kannst. Und das wünsche ich dir, dass du dich mit deinen Zweifeln auch wirklich auseinandersetzt und dich darauf einlässt. Oder darfst auch gerne eine Bibel bekommen, wenn du noch keine hast. Wir schenken dir eine. Weil Gott begegnet uns in der Bibel. Und vielleicht nimmst du deine Bibel hervor, liest wie wir es gehört haben in den Evangelien. Bitte, 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 beginnt nicht von vorne. Oh, ich kann das nicht genug sagen. Man macht es trotzdem. Aber bitte beginne irgendwo, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, liest. Und dann sag vielleicht in einem Gebet, Gott, glaube immer noch nicht so ganz an dich, aber wenn es dich gibt, dann begegne mir. Und dann mal schauen, was passiert. Schenke dir auch gerne ein Buch, Geschenk, du noch mehr auch über den Glauben erfahren kannst. Wir sind gerne für dich da. Hinten hat es 2 Tischli. Da werden Menschen stehen, ganz freundliche, die sind angeschrieben mit Gespräch und Gebet. Stehen gerne auch für ein Gespräch zur Verfügung, wenn du eine Frage hast, auch für ein Gebet. Jetzt möchte ich beten. Und Jesus, ich danke dir für diesen Thomas. Ich bin so dankbar, dass es ihn gab. Und dass er für mich den Beweis erbracht hat, Jesus, dass du wirklich auferstanden bist. Und Jesus, ich danke dir jetzt für alle, die mir da jetzt lange zugehört haben. Du kennst ihre Zweifel. Vielleicht sind es intellektuelle Zweifel, vielleicht emotionale Zweifel. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Morgen diese Zweifel ehrlich vor dir ausbreiten und sagen, Gott, ich zweifle. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen das Gebet sprechen können, das ich immer und immer wieder bete. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann wünsche ich mir, Jesus, dass heute Morgen Menschen bereit sind, den nächsten Schritt im Glauben zu wagen, egal wie dieser Schritt aussieht. Amen.